schönen guten Abend, Mittag oder Morgen, wann immer auch ihr euren Daily Game Podcast anhört. Hier ist wieder euer Zweierteam, nennen wir es mal netter. Mit mir heute zusammen sind der Basti.
Hi.
Und zugeschaltet aus der Schweiz, der Adnan.
Grüezi.
Was verschlägt dich in die Schweiz?
Ich bin beruflich hier ein paar Tage.
Oh, beruflich, na klar. Mhm. Aber gut, okay.
Ja, und so ich kann's mag gehen. Emmentaler Käse. Ja.
Ja, wenn das kein guter Grund ist für die Schweiz, ist es perfekt. Nach wie vor sind wir Sinan los. Der ist immer noch mit seiner Dienstreise in Hogwarts unterwegs. Auf Daily Game werdet ihr dann auch zukünftig seine Abenteuer dort in schriftlicher Version und seine Tipps und Tricks für euch lesen können. Dazu dann ein bisschen später mehr. Und wir haben uns gedacht, gut, nachdem es das letzte Mal schon so gut funktioniert hat mit dem Thema Naughty Dog Spiel, machen wir halt einfach weiter. Und wir sprechen heute über die nächste oder die zweitgrößte oder die andere große Spielreihe von Naughty Dog, nämlich Crash Bandicoot. Nein, Spaß. Natürlich The Last of Us. Obwohl, ich glaube, wir haben jetzt sicher ein paar Fans Vorfreude schon gemacht. Es tut mir leid. Nein, es wird The Last of Us. nicht nur im Zuge der Veröffentlichung der Serie, die ja jetzt nur auf HBO, Sky und überall Wellen schlägt als beste Videospielverfilmung oder Verserienung oder nennt es, wie ihr es wollt. Hat ja The Last of Us schon bei seinem ersten Release als Videospiel für die PS3 2013 hohe Wellen geschlagen. Also es war eigentlich ein Smash-Hit, kann man sagen.
Absolut.
Ich kann mich erinnern, es war wieder mal so ein Spiel, das kam aus dem Nichts. Es gab vorher genau ein paar kurze Ankündigungen. Einen ganz, ganz strangen Trailer, wo man eine Ameise sah, die von einem Pilz befallen worden ist. Und das Ganze war dann, glaube ich, sogar in New York auf einer Werbewand zu sehen. You won't believe it. Und das Startdatum des Spiels. Und mehr wusste man nicht. Mhm. Einziges, es war Naughty Dog dahinter, die Macher von Uncharted. Und es war absolut kein Uncharted-Spiel. Kurz zusammengefasst geht's um, ja, wirklich ganz simpel zusammengefasst. Zwei Überlebende in einer Epidemie, Pandemie. Pandemie ist jetzt vielleicht das falsche Wort, da sind wir alle zu nah dran. Aber ja, es kommt letzten Endes darauf hinaus. Der Hauptprotagonist des ersten Teils, Joel auf jeden Fall, der den Auftrag bekommt oder es sich zur Aufgabe macht, die junge Ellie quasi durch die postapokalyptische USA zu führen, da sie anscheinend das einzige Heilmittel ist gegen diesen besagten Pilz, der die Menschheit quasi mehr als die Hälfte ausgerottet hat. Klingt jetzt einmal simpel und denke, ja, okay, mal ein Zombiespiel, toll, war schon da, kennt man. Na, würde ich jetzt so nicht sagen. Es waren dann doch mehr die Vater-Tochter-Beziehung, die das Spiel ausgemacht hat. Also ein doch sehr gefühlsbetontes, auf Emotionen setzendes Spiel. Und ja, also ich glaube, am besten, ich versuche mal kurz, wirklich kurz die Story des ersten Teils so zusammenzufassen, dass wir alle am gleichen Stand sind. Und dann werden wir einfach mal ein bisschen drüber philosophieren, wie man das halt so macht in der, jetzt kann ich nicht mal mehr alte Männerrunde sagen. Basti, haust uns den Altersschnitt so zusammen.
Ja, es tut mir leid, dass ich das runterziehe.
Dann werden wir einfach professionell darüber diskutieren, wie uns The Last of Us damals beeindruckt hat und es heute auch noch tut. Dann probieren wir es halt einfach mal. Also die Handlung von Last of Us spielt hauptsächlich im Jahr 2033. Und das sind zwei Jahrzehnte, nachdem mutierter Cordyceps-Pilz. Im Spiel sind es eigentlich eher Sporen, die eben 60% von der Weltbevölkerung infiziert hat. Es sind nur zombieartige Wesen und keine Zombies, das war immer ganz wichtig für Naughty Dog. Und ja, nach dem Zusammenbruch von der Regierung kontrolliert das US-Militär die von den meisten Überlebenden bewohnten Quarantänezonen. Und eine Gruppierung, die nennt sich Fireflies, lehnt sich gegen die totalitäre und gewaltsame Militärstaats-Polizeigewalt auf und sind so quasi die Guerillakämpfer in dem Metier. Joel, der am Anfang des Spiels, vorsichtig Spoiler für The Last of Us 1, seine 12-jährige Tochter Sarah verliert, nämlich durch einen Soldaten, hat sich 20 Jahre später als Schmuggler etabliert in der Quarantänezone von Boston und gerät eigentlich nur durch Zufall an die Anführerin von den Fireflies. Und durch die Gefährtin von Joel, Hess, kommt es dazu, dass die 14-jährige Ellie aus der Quarantänezone geschmuggelt werden soll, eben in ein Versteck von den Fireflies. Zu dem Zeitpunkt wissen sie noch nicht, dass Ellie nicht nur also gebissen und infiziert worden ist, sondern anscheinend immun ist gegen diesen Cordyceps-Pilz und somit quasi die erste reelle Hoffnung auf eine Heilung darstellt, die Menschheit wieder oder die Welt wieder halbwegs in Ordnung zu bringen. Sie kommen dann nach einigen Schusswechsel, nennen wir es mal so, beim Firefly-Stützpunkt an, aber müssen feststellen, dass dort das Militär schon quasi alle getötet hat und die Überlebenden verschwunden und geflüchtet sind. Hess meist sich dann quasi auch also in die Opferrolle, indem sie sich quasi dem Militär stellt, damit Joel und Ellie flüchten können. Die beiden folgen dann noch Hinweisen über den Verbleib von den übrigen Fireflies, aber im ersten Blick schaut es danach aus, dass alle tot sind. Die Reise quer durch die USA kommt immer wieder zu weiteren Auseinandersetzungen mit Menschengruppen, dann Huntern und natürlich den Infizierten, die darf man nicht vergessen. Bei einer von diesen Auseinandersetzungen wird Joel lebensgefährlich verletzt und plötzlich ist Ellie ganz auf sich allein gestellt. Noch dazu über die Wintermonate, was dann auch im Spiel wirklich grandios dargestellt wird, dieser Überlebenskampf. Und bei der Suche nach Nahrung und Medizin schafft sie es wirklich, einen Hirsch zu jagen und zu töten und stößt dabei eben auf einen Hunter. Die beiden geraten dann in einen Hinterhalt von Infizierten und müssen wohl oder übel zusammenarbeiten und sie schafft es, dass sie die Medizin für Joel noch besorgen kann. Einziges Problem ist, dass der Hunter Ellie wiedererkennt, wie sie aus einer Stadt oder aus einem Dorf, wo sie zuvor mit Joel Anhänger von seiner Gruppe quasi getötet hat und merkt sich das natürlich. Das heißt, das Lager, wo sich Joel zurückgezogen hat, also Joel und Ellie zurückgezogen, wird von den Huntern überfallen. Ellie schafft es zwar, die Angreifer wegzulocken von Joel, dass sie ihn eben nicht finden, wird aber bei dem Versuch leider gefangen genommen. Glücklicherweise konnte sich Joel in der Zwischenzeit durch die gefundene Medizin und die Zeit, die vergangen ist, so weit wieder regenerieren, dass er die Verfolgung aufnehmen kann. Findet auch das Versteck der Hunter und bei einer brutalen Auseinandersetzung, nennen wir es mal ganz solide so, schafft es, dass er Ellie aus der Gewalt von den Huntern befreit. Dann haben wir einen kurzen Cut. Es ist circa 2-3 Monate später, also Frühjahr von Jahr 2034, finden sie endlich die Fireflies. Die haben sich in einem Krankenhaus in Salt Lake City verschanzt. Und da kommt dann relativ schnell heraus, dass dieser Cordyceps-Pilz im Gehirn des jeweiligen Wirts heranwächst. Und Joel wird sehr schnell klar, dass die notwendige Operation, um herauszufinden, warum die Immunität bei ihr so stark ist oder überhaupt vorhanden ist, Ellie nicht überleben wird. Und ja, wie das Spiel schon einige Male zuvor gezeigt hat, ist der Beschützerinstinkt seitens Joel dann sehr groß gegenüber Ellie schon. Und ja, schafft sie zu befreien und erschießt halt dabei die Anführerin von den Fireflies und den Arzt, der die Operation hätte durchnehmen sollen. Beide entkommen. Am Weg aus der Stadt raus wird Ellie erst wach durch die ganze Narkose und hat nichts von all dem mitbekommen. Und wie sie Joel befragt darüber, warum sie gehen konnten, lügt er sie an und erzählt ihr, dass es nicht nur sie als immune Infektionsträger gibt, sondern jede Menge. Und dabei sind sie darauf gestoßen, dass eine Herstellung oder ein Wirkstoff nicht möglich ist. Und das Hauptspiel endet eigentlich mit deren Ankunft in Jackson, wo wir dann auf Joels Bruder, den wir am Anfang kennengelernt haben, in einer sicheren Gemeinschaft lebt. Und das ist das Ende von The Last of Us. Also irgendwo ein Mittel-Happy End und ja, ein beeindruckendes Spiel, das nach, ich glaube, waren es 16, 18 Stunden Spielzeit uns emotional vor den Fernsehern hat zurückgelassen. Es gab dann auch noch ein paar DLCs, aber auf die können wir dann nachher im Gespräch noch ein bisschen eingehen. Also da gab es dann noch so ein bisschen Backstory-Drop für Ellie und auch sonstige Nebencharaktere, aber das war jetzt mal so im Großen und Ganzen die Story von Teil 1.
Sehr schön.
Ich muss sagen, ich glaube, emotional hat mich noch nie wirklich das Spiel so mitgenommen, wie The Last of Us, wie ich es zum ersten Mal durchgespielt habe.
Ja, es war wirklich eine neue Erfahrung, sagen wir mal so. Es gab immer wieder Spiele, wo ich so, okay, gut, das ist jetzt ein bisschen emotional. Aber allein der Anfang von dem Spiel, wo man ja damals noch nicht wusste, was da auf einen zukommt. Ja. Und ich glaube, hat es 20 Minuten gerade nicht mal. Ich glaube, 10, 15 Minuten, die man verbringt mit Joel und seiner Tochter zu dem Zeitpunkt. Und dann checkt man, oh fuck, das war jetzt nur das Intro und was ist hier gerade passiert? Genau. Also das war ein richtiger Gut-Punch, wie man so schön sagt. Und ja, also das war, sagen wir, es war auf jeden Fall Thema am Schulhof, dieses Spiel.
Also man muss ja sagen, es ist jetzt nicht so, dass The Last of Us das erste Story-Spiel war. Es gab früher schon ein paar andere, doch die meisten Story-Spiele waren ja meistens eher so Quick-Time-Event-Spiele, wo du eigentlich wie eine Art Film geschaut hast und dann musstest du halt rechtzeitig ein paar Tasten drücken, um irgendwie weiterzukommen oder Entscheidungen zu treffen.
Ich erinnere mich da an Heavy Rain oder so.
Heavy Rain zum Beispiel, wollte ich gerade sagen, ja, genau. Also die haben ja schon Beispiele gemacht in dieser Art und Weise. Das Interessante, ich glaube, das Neue, auch das Thema, müsste man eigentlich sagen, war jetzt nicht neu. Ich meine, The Walking Dead war zu dem Zeitpunkt als Serie ja schon draußen und schlug bereits Zombie-Wellen.
Was ist das hier,
ne? Nee, genau. Doch das, glaube ich, das Faszinierende, also für mich jetzt in der Hinsicht, das Faszinierende am Spiel war die Intensität der Story, gepaart mit der Tatsache, dass eigentlich gar nicht diese Zombies, wie sie ja Clickers, wie sie im Spiel heißen,
ja. Oder die Infizierten,
die Herausforderung waren, sondern eigentlich die Menschen selber, die noch in dieser Zeit der Epidemie gelebt haben. Und das war ja eigentlich das interessante Umfeld. Und was dich dann eigentlich in der Story packt, und das schafft eben Naughty Dog wie kein anderer, dich in so kurzer Zeit, dich so stark an gewisse Charaktere zu binden, wie du eigentlich den Joel kennenlernst, wenn wir jetzt bei der ersten Phase des Spiels anfangen mit dem Intro, wo du ihn eigentlich als, ja, ich würde jetzt nicht sagen vernachlässigten, aber doch, sag ich mal, einen liebevollen Vater kennenlernst, der halt eine Tochter hat, die doch sehr viel Zeit alleine verbringt aufgrund seines Jobs. Und dann der Moment, wo er die Leiche seiner Tochter in der Hand hält, und wie schnell sie da vor unseren Augen, wie du sagtest, mit einem Gut Punch eigentlich, wo du sagst, da geht gerade wortwörtlich die Welt zu Ende und das war lediglich das Intro des Spiels. Und ja. In diesen Minuten, wo die Musik läuft, auch diese wirklich enorm markante Musik, die ich über alles liebe, verkraftest du eigentlich gerade mal, was du gesehen oder gespielt hast. Und dann triffst du auf diesen viel älteren Joel und siehst einen komplett distanzierten Menschen. Und das ist der Startpunkt der Reise, was ich eben mit dieser Bindung zum Charakter meine, wie du dann Schritt für Schritt mitbekommst, wie er sich Ellie öffnet und nähert und wie sie das in dieser
komplett komplexen Welt darstellen. Es ist einfach faszinierend gewesen, vom Storytelling her. Also wirklich, wirklich unglaublich.
Oh ja. Vor allem, ich finde, die Beziehung zwischen den beiden baut sich so schnell, so weit auf, bis das Ende noch einmal richtig, im Endeffekt der zweite Gut-Punch ist, wie ich es gesagt habe.
Der zweite Gut-Punch.
Und ja, es kommt einer nach dem anderen, kommt mir zwischendurch vor.
Wirklich, ja.
Anton, ich finde es sehr schön ausgedrückt. Die Welt geht jetzt, also für unsere Spieler geht die Welt quasi wirklich unter, und für Joel als Helden geht sie gleich doppelt unter. Der hat nicht nur der verliert nicht nur gerade die Welt, sondern er hat seine Welt verloren. Seine Tochter ist in seinen Armen gestorben. Und das ist der Ausgangspunkt eines Spiels. Und es wird von uns erwartet, dass wir uns hinsetzen und trotzdem noch dranbleiben. Und die haben es geschafft, weil normalerweise ist mir zu heftig, danke, nein, aber an die Konsole gefesselt.
An die Konsole gefesselt, ja.
Es haben wirklich wenige Spiele geschafft, das so eine emotionale Bindung in der kurzen Zeit zu Charakteren aufzubauen.
Genau, und dann wachst du eben auf, wie, ich glaube, was ist so ein 20-jähriger Zeitsprung, glaube ich, oder so,
Lass mich überlegen. Es ist Unterschied.
Also startet 2003 und du bist dann.
Die Serie
startet 2003. Das ist
in der Serie so, aber
ja, genau.
Das Spiel selber startet, also das Hauptding ist 2033. Das Spiel müsste theoretisch 2013, also zur selben Zeit gespielt haben, wie es rauskam. Ja.
Genau.
Und sie haben dann 20 Jahre drauf gemacht, 2033. Jahre. Und jetzt mit der Serie haben sie es anders gemacht. Da startet 2003 und ist 2023 angesiedelt. 2023,
genau. Also ja, genau. Und man ist dann eben 20 Jahre später und lernt eben diesen um 20 Jahre älteren Joel kennen, hat keine Kinder mehr, und wie du sagst, und dann versuchst du erst einmal zu verstehen in dem Spiel, okay, was macht er jetzt? Dann rennst du durch dieses Boston, leere Straßen, beziehungsweise teilweise, wo Menschen sitzen und Armeefahrzeuge durchfahren. Man macht halt das Übliche wie in einem Spiel und geht mal an jede Tür oder versucht jede mögliche Kiste umzustoßen oder kaputt zu machen, um zu sehen, ob man irgendwelche Items findet. Und wird dann so gelotst bis zu dem Punkt, wo man dann eben Tess kennenlernt. Dann erfährt, okay, es gibt eine neue Weggefährtin, weil das Spiel startet ja mit ihm, seinem Bruder und eben seiner Tochter, die dann stirbt. Der Bruder taucht nicht auf, es ist nur Joel und eben Tess. Und man erfährt, wie du erklärt hattest, eben, ja, sie scheinen irgendwie Schmuggler zu sein, du machst dann auch so eine Schmuggelmission, mehr oder weniger, wo du dich dadurch begibst und dann eben auf diesen, ich war so eine Art Hinterhalt, würde ich sagen, wo sie dann eben auf die Firefly-Anführerin treffen, die ja in dieser Schießerei angeschossen wird und dann nicht die Möglichkeit hat, ihre Mission selber voranzubringen, und trifft dann auf ein Kind, eben Ellie. Und ich glaube, Ellie ist plus minus in dem Alter, wie Sarah war, als sie starb, glaube ich.
Ja, also ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher, ja, ob man erfährt, dass sie 14 ist, aber ich glaube, es ist relativ, also im Laufe des Spiels kommt es dann raus, dass sie um die 14 ist, ja.
Es kommt hin. Und dann und die erste Begegnung von Ellie und Joel, und hier auch ein Spoiler-Alert, wir werden sicherlich immer wieder Parallelen zur Serie ziehen, ist ja genau die gleiche, wie sie sich auch im Film dargestellt haben. Dass er eine Waffe auf Ellie zielt. Also er ist mittlerweile so emotionslos, dass er gar nicht mehr wahrnimmt, dass es ein Kind ist, welches er gerade mit einer Pistole bedroht.
Ich glaube, emotionslos ist vielleicht gar nicht so das Richtige, aber ich glaube, er ist schon so abgebrüht.
Also abgebrüht,
ich glaube, 20 Jahre in so einer Welt.
Ja.
Und musst du auch abgestumpft sein, weil einfach dann im Verlauf des Spiels und genauso in der Serie merkst du einfach, wie schnell man ausgenutzt wird, wenn man Emotionen zulässt oder Vertrauen aufbaut.
Genau, das ist auch ein guter Hinweis von der Serie, ja, richtig. Und dann wehmütig lässt er sich ja überreden, diese Lieferung zu machen, weil Tess und er ja etwas benötigen, was sie angeblich dann von den Fireflies bekommen können, wenn sie Ellie überbringen.
Und hielt mir ein, da sind sie eigentlich ziemlich d'accord mit Spiel und Serie. Also da haben sie wirklich wenig geändert. Ich glaube, es geht wirklich um eine Autobatterie. Genau. Also das Leben eines Kindes ist nicht mehr wert als eine Autobatterie, um irgendwo hinzukommen, um es mal ganz blöd zu bringen. Das haben sie ja in der Serie noch einmal erhöht. Wenn du dich erinnerst, in der ersten Folge, wo dieser abgebrühte und komplett emotionslose, da in dem Sinn wahrscheinlich doch auch passende Joel, die Kinderleiche, die man, also zuvor das Kind, das man gesehen hat, das durch die Wiese gelaufen ist, man als Zuschauer wusste, oh, die ist jetzt quasi infiziert und der nächste Cut ist, es geht die Laderampe auf und da liegt die Kinderleiche und der haut sie ins Feuer.
Genau.
Also einfach nochmal draufgesetzt, so eh schon einem heftigen Spielbeginn. Aber ich glaube halt auch sehr, sehr gut wiedergespiegelt oder uns als Zuschauer erklärt, hey, so kacke ist es mittlerweile hier. Und die Sicherheit einer Quarantänezone durch Polizeistaat und Militär, vielleicht doch nicht so cool.
Das ist ja genau das, was dann noch dazu kommt eigentlich. Natürlich, Demokratie ist am Ende. Und es wird dann eigentlich mehr so eine Militärdiktatur gelebt in diesen Quarantänezonen. Und sie scheinen sich grundsätzlich zu fügen bis zu dem Moment, wo man dann draufkommt, okay, sie sind eigentlich auch gleichzeitig Schmuggler, sie sind keine Freiheitskämpfer, sie machen sich einfach ihr Leben innerhalb der Grenzen, die gegeben sind. Also Ellie und Joel und Tess. Und auch als man Joel und Tess gemeinsam kennenlernt, hat man nicht das Gefühl, das wäre jetzt irgendwie eine Liebesbeziehung oder etwas Ähnliches. Also man sieht, ja, okay, sie tauschen sich aus, sie machen alles gemeinsam. Für mich der Moment, wo ich das dann wirklich realisierte, was Tess ihm bedeutet hat, war dann der Moment ihrer eigenen Aufopferung, wo sie ja dann gebissen war und dann gesagt hat, ihr geht's weiter und ich halte die auf, wo er extremst defensiv war in dem Sinne, dass er nicht bereit war.
Verwechsel hier jetzt bitte nicht Spiel, also Spiel und Serie, ich bilde mir ein, es war im Spiel waren es nämlich wirklich die Milizen, die sie getötet haben bei der Flucht und sie zurückgeblieben ist.
Ja, aber sie war ja im Spiel auch infiziert.
Sie war im Spiel auch
infiziert? Weil da hat es ja im Spiel auch diese Szene gegeben, die sie
ziemlich 1:1
übernommen haben, wie sie quasi ihren Biss herzeigt und sagt, okay, das ist eine Stunde alt, ihre ist 3 Wochen alt oder so.
Okay, alles klar. So lange ist das Spiel bei mir her. Ich wusste es an, also das Intro des Films, des Spiels und der Serie, ja, da haben sie wirklich eins. Aber das wusste ich jetzt, okay, gut, vielen Dank dafür. Ich dachte echt, das hätten sie jetzt mit künstlerischer Freiheit ein bisschen geändert.
Aber was sie halt wirklich geändert haben, im Spiel wird sie trotzdem von den Milizleuten umgebracht. Das kommt mir zumindest vor. Also mir kommt vor, das mit den Infizierten ist wirklich Serie. Außer du, Adnan, sagst du,
das kann schon sein, sie kämpfen dann gegen die Miliz, das ist richtig im Spiel. Also ich glaube, im Spiel war nicht,
dass sie dann. Im Spiel, kommt mir vor, sieht man die Infizierten jetzt relativ, ich meine, man sieht sie schon, bevor sie dorthin kommen, aber das habe ich auch interessant gefunden, dass man die Infizierten erst relativ spät sieht. Man kriegt quasi also
die Infizierten im Spiel, das war gleich wie im Film, ist das Aufeinandertreffen im Museum. Das ist im Spiel.
In der Serie sieht man sie ja früher. Man sieht sie ja, bevor sie ins Museum kommen, weil da wird ja dieses ganze Ding etabliert mit dem, oh, die sind über Kilometer weit miteinander verbunden. Und das ist ja dann mehr oder weniger der Auslöser.
Da sieht man ja nur die, also unter Anführungszeichen nur die, da sieht man ja diese Infizierten, die noch halb menschlich ausschauen. Und die Clickers sieht man dann das erste Mal wirklich im Museum.
Voll. Aber ich finde generell, bis auf diese eine, den einen mehr oder weniger gestorbenen Infizierten im Tunnel, sieht man sie im Spiel generell relativ spät, finde ich. Zumindest ich.
Das stimmt schon.
Man
hat dann schon eine Weile gespielt, das ist richtig, ja. Man hat dann doch schon ein paar Stunden.
War, glaube ich, wenn ich jetzt nicht ganz täusche, im Spiel und jetzt auch, also Serie, glaube ich, war es Folge, lass mich lügen, 4, wo sie auf der Autobahn sind, wo sie durch den Tunnel klettern, bilde ich mir ein, und das war auch im Spiel dann so, wo du das erstmal wirklich auf jede Menge, wie sie Klicker gestoßen bist, wo du die dann noch bekämpfen musstest und durftest.
Ja, so Folge 4, ja, genau. Also, das war eben wieder dieser zweite oder der nächste halbe Gut Punch in dem Sinne. Man ist dann eingestellt auf, okay, es ist ein Trio, die sich da irgendwie jetzt durchkämpfen werden und dann verliert er eben seine langjährige Partnerin in diesem Kampf und ist dann plötzlich auf sich gestellt mit dem Kind, nach wie vor abgestumpft, mehr oder weniger nicht bereit auf Emotionen oder etwas Ähnliches näher einzugehen. Und die Reise geht dann weiter. Und das war halt wirklich dann ja eine faszinierende Reise in diesem doch komplexen Universum, was sie dargestellt hatten.
Auf jeden Fall. Und man muss auch dazu sagen, 2013, ich meine, die PlayStation 3 konnte damals schon wirklich, also die ging mit dem Spiel an ihre Grenzen. Ich glaube, deswegen hat es auch nicht lang gedauert, bis dann quasi, lass mich lügen, es hat nicht lang gedauert, bis das erste Remake oder Remastered
Ich kann
für
mich, ich glaube, es
die
war
PS4
2014
rauskam.
oder 15,
Es
war
hat
das
nur ein
das?
Jahr gedauert, glaube ich, ja.
Weil ich kann mich nämlich
Spiel,
erinnern, ich habe
ja.
es das erste Mal auch da auf der PS4 gespielt.
Genau,
Und
ich weiß,
relativ.
es hat nicht mehr lange, es war dann, glaube ich, auch schon so quasi Endphase PS3. Es wurde
Es
auch ein
war
bisschen
ziemlich ganz am
verkauft
Ende, also ziemlich
als so
ganz am Ende.
letzter großer Titel der PS3-Ära.
Ja, genau. Was war
Und
denn der Remaster auch, oder? Der mit
das
dem DLC
war, lass
dann.
mich überlegen, ich glaube, das war The Last of Us und Assassin's Creed Black Flag. Das waren so die zwei letzten großen Titel für die PS3, die dann aber quasi auch in der PS4-Version
Den Jump gemacht
drin
hatten,
sind.
ja.
Genau.
Ja.
Ich glaube, das waren die zwei großen Verkaufsargumente. Und ja, also muss man nicht groß reden, auch 2014, also was das Spiel damals hergegeben hat an Optik, die postapokalyptische, verwachsene, also postapokalyptisch hat man jetzt immer so vor Augen, also wenn ich postapokalyptisch höre, ist es nicht unbedingt so ein grüner Traum, wie es dann teilweise in The Last of Us war, wo du dann komplett zugewucherte, zugewachsene Hochhäuser hattest, mit Pflanzen und Bäumen, die reingewachsen sind. Wer erinnert sich nicht an die Giraffenszene, die grandios war und die alles andere als postapokalyptisch war in dem Sinn, aber trotzdem nie jetzt also für diesen Moment dieser Szene ein Gefühl der Sicherheit gegeben hat und man trotzdem wusste, okay, aber das ist jetzt ein ganz kurzer Ausflug, ein ganz kurzes Durchatmen, bevor die Kacke wieder richtig am Dampfen ist.
Und jetzt würde man halt sagen, okay, man hat jetzt doch sicherlich 5, 6 Stunden Spielzeit schon drinnen gehabt, in etwa würde ich jetzt mal schätzen, dass man annehmen würde, das Spiel ist jetzt etabliert, es sind nur noch diese zwei Charaktere, die Story ist etabliert, okay, ich muss ein Kind irgendwo hinbringen, ich bin alleine, ich habe keine Begleiter mehr, keine Begleiterin mehr und die Welt ist verseucht, infiziert. Man würde jetzt davon ausgehen, im klassischen Spielsinne, jetzt fängt das Spiel an, im Sinne von Open-World-mäßig, such dich dumm und dämlich und kämpf dich durch die Zombie-Horden und erreiche das Ziel. Aber wir werden eben von Naughty Dog wieder überrascht, denn wir treffen auf der gesamten Reise noch auf weitere Charaktere, manche, die du ja jetzt vorhin in deiner Zusammenfassung auch erwähnt hast, die Welt, in der wir uns befinden, weiter und weiter und immer mehr und mehr etablieren. Man kommt ja dann eben in diese zweite Stadt. War das Connecticut? Ich weiß nicht mehr. Ich glaube, die war jetzt in der Serie auch, oder die haben die in der Serie, glaube ich,
Ich
getauscht, die Stadt.
in der Serie war es Kansas City,
Oder war es Kansas
glaube
City?
ich,
Genau, habe ich in der
aber
Serie, aber ich glaube, im Spiel war es eine andere Stadt, wo wir dann darauf kommen, das ist dann die erste Stadt, in der man ist, wo das Militär bezwungen wurde von den Bewohnern. Und hier sieht man genau, was du gesagt hast, das punkto abgestumpft und wenn man emotional ist oder vertraut, dann wird man betrogen. Weil sie kommen ja genau in der Stadt und das haben sie ja auch in der Serie in Episode 4 so gezeigt, wo sie dann reinfahren in Kansas City. Und dann kommt ihnen so ein Typ entgegen, halb schlendernd, irgendwie verblutet,
humpelnd und ja, genau.
humpelnd. Und dann sagt Ellie, hey, wir müssen ihm helfen. Und er sagt, schnall dich an.
Und als Zuschauer weißt du schon ganz genau,
Auf
oh,
Scheibe.
ja.
Und dann befindet man sich in einer genialen Schusssequenz wieder. Hier schlage ich noch kurz die Brücke. Ja, es ist von Naughty Dog und das Schießsystem oder das, sage ich mal, das Spielsystem in dem Sinne sehr, sehr stark erinnert an Uncharted. Also von der
Ja,
Mechanik her,
schon.
Steuerung her, Zielsystem und so weiter. Also wenn man Uncharted gespielt hatte, dann ist man sofort in seiner Welt und kennt sich aus, okay, wie gehe ich mit den Charakteren um? Also das System ist eigentlich 1:1 gewesen. Und ja, dann, wie in der Serie, man trifft dann wieder auf weitere Charaktere und so weiter. Wieder finden sie neue Begleiter. Und das ist ja eigentlich das Interessante in dem Spiel, man findet immer wieder neue Begleiter.
Ja, mir kam es teilweise vor, nachdem man dann die Story, oder nachdem man dann schon wusste, was passiert, die Story kannte, so wirklich dieser Vergleich. Wenn du bei Star Trek früher mit einer roten Uniform aufgetaucht bist, wusstest du, oh scheiße, der überlebt die Folge nicht. Und genauso fand ich war es bei The Last of Us. Oh mein Gott, da sind neue Charaktere. Okay, ich gebe euch eine Stunde. Ah, okay, ihr spielt schon eine Stunde. Es dauert nicht mehr lange und ihr seid tot. Und was war? Und wir hatten recht.
Ja, das stimmt. Das stimmt, wie du das sagst. Ja, man hatte sicherlich irgendwo im Hinterkopf. Gleichzeitig aber hast du auch eine emotionale Bindung zu diesen Charakteren aufgebaut, weil die alle so eine dichte und interessante Backstory mitbrachten.
Es war kein überflüssiger oder kein oberflächlicher
Genau, Entity. Genau. Und jeden Verlust hast du noch einmal gespürt.
Ja.
Mit Schock gespürt. Oh, ja. Auch wenn du gedacht hättest, hey, die gehen drauf oder ein NPC oder so, ja.
Weil wir gerade bei Verlust gespürt sind. Ihr habt die fünfte Folge noch nicht gesehen, oder?
Nein, aber ich weiß, was mich erwartet.
Aber die vierte Folge hat quasi damit auf, dass sie in Henry und Sam zum ersten Mal treffen.
Genau.
Achso, die fünfte habe ich gesehen, ja.
In Pittsburgh war es im Spiel, by the way.
Ah, Pittsburgh. Ah, ja.
Okay. Und das Ende von der fünften Folge, also was aus den zwei Charakteren, wie ich das in der Serie noch einmal gesehen habe, war das wie so. Ich weiß nicht.
Das war immer noch ein Schockmoment.
Es ist einfach alles wieder da
gewesen. Ja,
das Schlimme ist, man weiß ja ganz genau, was passiert. Ja. Weil großartig viel können sie es auch nicht ändern. Wird auch nicht sehr viel geändert werden.
Aber innerlich, muss ich gestehen, innerlich, als ich die Folge sah, hatte ich irgendwo die Hoffnung, vielleicht überleben sie ja.
Ich hab das vergessen gehabt, eine Zeit lang. Und dann, wie sie da unten aus dem Untergrund rauskommen sind, habe ich mir gedacht, ja, irgendwie war das dann so, wo ich wusste, aber ich weiß, was jetzt passieren wird. Ich will das nicht.
Voll, du wusstest,
wo es hingeht. Ja. Und das ist jetzt, glaube ich, da werde ich jetzt noch einen kurzen Disclaimer einwerfen. Und das ist jetzt genau, ihr kennt das Meme fix schon. Wenn es jetzt darum geht, Leute, die wissen, was in Teil 2 kommt und jetzt trotzdem noch die erste Staffel genießen. Also das ist schon dieses. Ist an dieser Stelle auch gleich zu sagen, also wir haben es letztens schon erwähnt, wir möchten einfach den Spielen oder den Themen über die Spiele die Zeit geben, die sie verdienen. Und gerade auch The Last of Us 2 ist eines der, ja, ich glaube, in den letzten Jahren Fanbase und Kritikerbase und alles mögliche zermürbende und teilende, gleich nach Star Wars. Und da möchten wir einfach einen Deep Dive machen. Das heißt, wir werden uns heute wirklich auf Teil 1 und die Serienumsetzung und können dann auch noch die paar kleinen DLCs, die es zum ersten Spiel gab, erwähnen. Und dann zu einem anderen Zeitpunkt The Last of Us 2 thematisieren, weil allein die Zusammenfassung der Story von Teil 2 brauche ich mindestens doppelt so lang. Und da habe ich wahrscheinlich schon so gekürzt, dass man gerade mal weiß, von A nach B, von B nach C, von C nach B zurück und dann wieder von C nach D zu D nach E. Also wir möchten einfach den zweiten Teil die Zeit einräumen, die er verdient, egal wie man zu dem Teil jetzt steht, weil ich glaube, auch bei uns dreien gibt es da sehr unterschiedliche Meinungen. Und das möchten wir einfach wirklich gut bearbeiten können und in einer guten Qualität euch Zuhörern auch bieten. Also nicht enttäuscht sein, diesmal geht es nur, unter Anführungszeichen, um Teil 1 und die Serienadaption. Und ich denke, wir haben auch damit schon genug Material, um euch noch ein bisschen zu unterhalten. Ich habe schon lange über keinen Gut-Punch gesprochen. Ja. Basti, du hast es wunderbar schon angeteasert mit dem Ende von Episode 5. Also, wer es bis jetzt noch nicht geschnallt hat, wir sind absolut nicht spoilerfrei, also wir spoilern, was geht.
Je mehr, desto besser.
Einer nach dem anderen. Es ist schon ein bisschen so wie die 10 kleinen Jägermeister, oder?
Ja, das
Klingt total.
Das klingt jetzt ein bisschen sehr ungeschmacklich. Aber ja, du hast es. Also,
ist immer noch die politisch korrekteste Version, glaube ich. Das Schlimme, du weißt halt einfach, was kommt. Oh, neuer Charakter. Oh, er kriegt Tiefe. Oh.
Ja, ja. Und das ist ja auch wirklich, weil du verbringst ja Zeit mit diesen Charakteren, weil normalerweise hast du vielleicht ein Spiel und ein NPC, da geht, oder auch in Serien wie Game of Thrones oder was auch immer, 24, irgendwo hast du es immer gewusst, irgendwas kann passieren. Es gab aber bestimmte Charaktere, wo es dich schlimmer getroffen hat als bei anderen. Und diese Zeit verbringst du ja gar nicht in dem Spiel. Das sind ja keine Folgen, Staffeln oder was ähnliches. Und deswegen, trotzdem schaffen sie es in dieser geringen Zeit, die ja teilweise pro Etappe nicht länger als 2, maximal 3 Stunden ist, die Charaktere dir so nahe zu bringen. Und das kommt einfach davon, dass sie im Vergleich zu anderen Spielen nicht nur eben das Spiel eine Story hat, sondern wirklich echte Dialoge hat. Also wirklich Gespräche stattfinden zwischen den Charakteren, die halt, wie du richtig sagtest, eine Tiefe reinbringen. Und dann denkst du dir, und ich meine, gerade in der Episode oder in diesem Abschnitt, 2 Brüder, nie irgendwo, einer maximal irgendwo Mitte 20, der andere nicht einmal 10. Und das Ende von den beiden, also Wahnsinn, ja. Also so schnell, weil du verbringst, wie gesagt, Stunden mit ihnen und dann in dem einen Moment findet man heraus, der jüngere Bruder von ihm ist gebissen. Er stürzt sich auf Ellie. Joel springt auf, nimmt die Waffe, will sie retten, weil er natürlich nur an Ellie denkt. Der Bruder knallt sich aber seine Waffe und stoppt Joel und muss selber seinen kleinen Bruder erschießen. Und dieser Schmerz, den realisiert er nicht in dem Moment. Und als das alles hochkommt, nimmt er sich selbst das Leben. Und das alles passiert in
10 Sekunden.
Ja, das haben sie in der Serie auch so gut umgesetzt. Das vergeht so schnell. Und dann geht's einfach wieder weiter. Das ist eben genau das, was du meintest, auch wie abgestumpft Joel ist. Und je länger das Spiel geht, umso mehr fangst du an, diese Abstumpfung mehr und mehr zu verstehen.
Wobei, das ist ja auch der erste Moment im Spiel, also ich sage jetzt absichtlich im Spiel, wo du wirklich merkst, okay, Moment, dieses abgestumpfte, emotionslose, gerade gegenüber Ellie, wird immer weniger.
Ja, genau, genau. Wir haben ja jetzt einen gewissen Part ausgelassen, der ja, glaube ich, war das Episode 2 oder 3 in der Serie?
Bill und Frank?
Mit Frank, genau.
Oh mein Gott.
Frank
war, und Bill, ja.
War ja im Spiel auch davor, aber ich denke...
Ja, aber gerade diese ganze Story drumherum war ja im Spiel im Vergleich da... Es gab Anspielungen, man konnte sich vieles denken, aber jetzt so ausgereift wie diese, wir es wie es ist, so ausgereift wie diese Liebesgeschichte zwischen Frank und Bill. Es sind Frank und Bill, oder? Ich bin jetzt
Frank und Bill.
Frank, ja.
In dieser dritten Folge dargestellt worden ist, finde ich wieder, ist es so ein krasses Beispiel, wie viel Macht das Internet mittlerweile schon hat. Und diese Serie down zu graden auf Rotten Tomatoes und auf sämtlichen möglichen Plattformen, weil es um ein homosexuelles Paar geht, das in so einer Lebenssituation, wie es eben in The Last of Us der Fall ist, so spät zueinander findet und das Leben sie trotzdem einholt. So down zu graden und schlecht zu machen, bevor noch wirklich es genug Leute sehen konnten. Ganz ehrlich,
ich finde, das ist traurig.
Es ist echt traurig, aber sowas muss man drüber stehen. Wenn es euch nicht gefällt, dann lasst es sein. Schaut es euch nicht an.
Es hat ja dann auch.
Ich hasse ja auch sämtliche ATV-Serien wie Teenager werden Mütter und den ganzen Dreck. ich schaue es mir nicht an, ganz einfach. So einfach ist es.
Und man muss ja auch dazu sagen, wie gesagt, ich habe das Spiel auch vor 10 Jahren gespielt. Ich hatte. Auch meine Erinnerungslücken, was das anbelangt, das Spiel. Ich habe diese unterschwellige Botschaft im Spiel nicht wahrgenommen gehabt. Nicht, weil ich es nicht wollte oder weil ich es ausgeblendet hatte. Ich hatte es wirklich nicht,
nicht wahrgenommen.
Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe das damals auch nicht geschnallt.
Ich habe das definitiv nicht geschnallt. Und Neil Druckmann hat dann nach der Episode, also nach der ausgestrahlten Episode, gesagt, dass sie diese Botschaft eben, wie du richtig sagtest, unterschwellig, man findet ja im Spiel ja nur Briefe, da ist ja der Bill ja schon tot.
Ich glaube, der Frank ist tot.
Du findest nur eine Leiche und man kann davon ausgehen, dass sie ein Liebespaar waren. Und man aber es wird
dann
nie...
Briefe, genau, also angehe und dann ich bin das alles dann noch einmal durchgegangen und man sieht wirklich, ja, stimmt, also wenn man es dann genau liest, haben sie das da unterschwellig oder indirekt über diese Briefe kommuniziert, dass die da anscheinend ein Paar waren. Und er hat dann selber gesagt, das war immer schon so, dass sie ein Paar waren, auch schon im Spiel, aber sie haben es eben nur in diesem unterschwelligen Part gemacht, aus der Angst, wie die Community regieren würde. Und das ist dann halt schon ein bisschen auch hart zu sagen, du kannst solche Themen gar nicht thematisieren. Oder konntest du damals nicht. Ich denke, wir kommen ja dann zu Last of Us Part 2, wo es ja schon viel, viel deutlicher ist. Aber trotzdem interessant. Und es hat mich im Hintergrund dann schon erfreut, dass es dann jetzt eben mit der Serie zum Vorschein kam und nicht etwas Neues erfunden wurde. Neil Druckmann ist ja selber an der Serie beteiligt. Und da sieht man eben auch, er erzählt jetzt die Geschichte, die er vor 10 Jahren nicht erzählen konnte.
Und ich finde, das ist eine extrem gute Geschichte.
Es ist nach wie vor packend. Ich schaue die Serie mit meiner Frau. Sie hat mich spielend damals schon wahrgenommen von dem Spiel, aber jetzt nicht kennt die Story nicht im Detail. Und ich schaue jetzt gerade halt ihr zu, wie sie fasziniert Story zum ersten Mal miterlebt. Ja, das ist halt richtig
cool. Ja, ich schaue die Show auch mit deiner Freundin und ich habe genau das gleiche Gefühl. Ja. Aber es ist dann halt immer schlimm, wenn du weißt, dass gerade was Schlimmes
passiert. Sie fragt mich dann auch alle paar Minuten, ist es im Spiel auch so?
Ja, sie erkennt dann immer so, wenn ich anfange, dass ich irgendwie so ruhig werde und dann einfach so, wenn ich dann draufkomme gleich, was irgendwas Schlimmes ist, und dann schaut sie mich so an, was passiert jetzt?
Irgendwas ist
viel. Ja, irgendwas passiert gleich.
Ja, also, Folge 3, also ich kenne niemanden, den man da jetzt für voll nehmen kann, egal welches Geschlecht man bevorzugt, vollkommen egal, Männlein, Weiblein, alles dazwischen. Ich kenne niemanden, der auch nur ein bisschen Gefühlsleben oder Gefühlsregungen kennt, der dann nicht, also bei Folge 3 nicht Rotz und Wasser geheult hat.
Ja. Also wirklich grandios umgesetzt und das
in diesem Geld so grandios dargestellt von beiden und einfach dann so, und das ist wieder so dieses typische, das Leben holt dich ein, weil man hat den Cut von, sie werden angegriffen, er wird angeschossen und gut, wir wussten, okay, da kann jetzt nicht so viel passieren, aber sicher waren wir uns als Kenner des Spiels auch nicht. Was waren es? 10 Jahre? 6 Jahre zwischen dem und ich glaube, es war der 6-Jahre-Sprung, wenn ich mich nicht ganz täusche.
Ja.
Zwischen Angriff und dann quasi eh schon, nennen wir es Ableben. Und einfach gesehen hast, okay, und haben sich spät gefunden, haben so viel miteinander dann trotzdem durchgestanden und dann scheißt ihnen das Leben wieder rein mit einer Erkrankung. Und sie meistern es trotzdem. Und schaffen es dann so ein, ich meine, natürlich kann man jetzt auch sagen, oh, es war so ein Romeo und Julia im Moment. Ja, aber verdammte Scheiße nochmal. Es war echt verdammt und umgesetzt. Genau. Und
das spielt eigentlich sonst gar keine Rolle. Und sie haben halt wirklich, und das ist das Coole, weil in Episode 1 machen sie eben gleich diesen 20 Jahre Zeitsprung. Und zeigen, okay, Joel und Ellie treffen und so weiter. Und dann machen sie mit Episode 2, picken sie sich diese 2 Charaktere und zeigen dir die 20 Jahre quasi im Leben von diesen 2 Menschen.
Episode 3.
Episode 3, entschuldige. Und das war halt, das war schon faszinierend, wie sie das gemacht haben. Und man kennt ja Bill, also ich weiß nicht, ob ihr
Parks and Recreation kennt. Das wollte ich auch noch ansprechen, ja. Ich war unglaublich überrascht von der Performance von Nick Offerman.
Ja, total. Ja,
von beiden, also der Frank-Darsteller, der in White Lotus, also kann man sich auch anschauen, ist eine ziemlich crazy Serie, aber auf jeden Fall empfehlenswert und da spielt eben auch der Frank eine recht große Rolle. Genau das Gegenteil. Also teilweise das Gegenteil von dem, was er in The Last of Us bringt. Aber ja, einfach schauspielerisch einfach wirklich grandios gemacht. Und obwohl es, seien wir ehrlich, es war schon sehr kitschig auf eine Art und Weise, aber ohne kitschig zu sein.
Ja. Ohne kitschig,
sie haben jetzt nicht, Kitschiges gemacht in dem Sinn. Das Kitschigste, das war, glaube ich, der Wortwechsel von wegen, ich bin alt und du bist mein Leben, was mache ich ohne dir? Und das war schon top. Also von dem her, das wurde nicht mehr über, also ja, wirklich grandios umgesetzt, also was heißt umgesetzt? Doch, grandios umgesetzt, weil das bisschen, was im Spiel da war, dann zu so einer Folge zu machen.
Zu so einer emotional packenden Folge zu machen. Ich meine, allein der Moment, wo Bill dann Frank vom Klavier stürzt und sagt, hey, du spielst einen Scheiß, ich spiele das jetzt mal.
Ja. Ich will auch kein Profi, aber nicht mit dem Lied, nicht so.
Dann haben wir, also, den Schmerz, mit dem er das gesungen hat, boah, also ich war sprachlos. Ja,
und vor allem, man darf nicht vergessen, Folge 3 fängt ja eigentlich ganz anders an.
Ganz anders.
Nämlich noch dazu und dann plötzlich so, und das ist jetzt eigentlich unser Hauptding. So, what the fuck?
Ja.
Also wirklich, ja.
Hardcore.
Ja.
Ja, also so, das waren, also wie gesagt, dieser Part war im Spiel jetzt nicht so im Vordergrund, den hat man dann in der Serie mehr zum Vorschein gebracht. Die Geschichte der beiden Brüder, die aus der Stadt flüchten, war schon mehr vorhanden. Gleichzeitig, glaube ich, die Story mit der Frau, die sie jagt.
Du meinst die Rose?
Die Rose, genau, ja. Die haben sie dann, glaube ich, ein bisschen dazu erfunden, wenn ich mich nicht irre.
Die ist extra für die Serie geschrieben worden, die gibt es im Spiel nicht, das ist richtig. Dürfte aber, wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche, was ich jetzt so ein bisschen vorgreife, für die Story-Entwicklung für Teil 2 beziehungsweise Season 2 wichtig werden. Ich glaube, die dürfte da irgendwie schon Bindungen haben zu späteren Charakteren, die dazu kommen oder auch nicht dazu kommen, je nachdem, wie sie es umsetzen.
Und ich meine, in der Serie kommt das jetzt alles nicht so zum Vorschein, aber im Spiel ist es ja wirklich so, du spielst wahrhaftig durch 12 Monate, die saisonal begleitet werden. Also du hast ja, die Abschnitte sind es ist Frühling, es ist Sommer, es ist Winter.
Also ich bilde mir ein, es ist fast wirklich ein Jahr, das du da quasi erlebst.
Das ist ein ganzes Jahr.
Ende ist, man hat dann glaube ich sogar wirklich die Einblendung, also man sieht es in 2034 oder so, man weiß, Winter ist vorbei, Weihnachten, wie sie es genannten, muss es vorbei sein. Und ja.
Und es ist ja dann... Im Spiel ist es ja dann, es ist dann glaube ich Sommer, wo er dann endlich seinen Bruder trifft, man trifft dann endlich auf seinen Bruder, über den man sich die ganze Zeit gefragt hat, ist der tot oder nicht, oder was ist passiert, man hat keine Ahnung, der ihm ja dann, oder der uns dann eigentlich erzählt, dass er selber von Joel weggegangen ist, genau wegen dieser Abstumpfung eigentlich, wie stark dann nach Sarahs Tod sein einziger Fokus war, seinen Bruder und sich quasi am Leben zu erhalten in einer Art und Weise, nicht wo sie nicht mehr gelebt haben, sondern einfach nur mehr überlebt haben. Und dann sagt er ihm ja eben, das war ihm zu viel, weswegen er sich von ihm getrennt hat und er musste einfach weg. Und dann erfährt Ellie viel mehr über Joel und so weiter und sie begleiten ihn dann weiter und dann passiert ja etwas, wodurch Joel sehr stark verletzt wird im Spiel. Und das ist, glaube ich, gegen Ende.
Passiert alles in der sechsten Folge.
Sechste Folge, ja, genau.
Das ist ziemlich genau, was du gerade gesagt hast. Das ist
mittlerweile genau da.
Okay. Plot von der letzten Folge jetzt gewesen.
Okay, und dann, ich glaube, das war dann irgendwie so Mitte Herbst oder so, wo das dann passiert. Und dann ist ja wieder dieser Cut und man kommt in den Winter und kriegt dann mit, dass man übernimmt dann zum ersten Mal im Spiel die Steuerung von Ellie. Das war der erste Moment in etwa, keine Ahnung, 70-75% ins Spiel hinein.
Mehr als die Hälfte vom Spiel, ja.
Auf jeden Fall mehr als die Hälfte, wo man dann das erste Mal Ellie steuert und Joel ist nicht an ihrer Seite. Es ist Winter, sie ist im Schnee, dann ist alles, was du gesagt hast, wo man dann eben in diese Hütte kommt und dann sieht, Joel ist ohnmächtig und sie hat die letzten Monate nur damit verbracht, an seiner Heilung zu arbeiten, könnte man jetzt sagen, ja, und um sich um zu kümmern. Sie redet mit ihm, obwohl er eben ohnmächtig ist, oder halt im Koma ist, nicht ohnmächtig, er ist einfach im Koma, und kümmert sich um ihn, und man ist dann eben mit Ellie unterwegs, und dann trifft man eben genau auf diese Person, die du gesagt hattest, die ja dann irgendwie kurz davor ist, eben dann irgendwie Ellie umzubringen, und da kommt dann Joel wieder ins Spiel.
Ich müsste lügen, wenn ich jetzt ganz genau noch den Ablauf weiß. Wie gesagt, die einfachste Version, die ich noch wusste, war eben, sie wird erkannt von ihm, sie überfallen sie, also über das Lager, und genau. Sie wird entführt. Und
dann kommt man wieder quasi in Joels...
Dann wandert man, glaube ich, eher auch durch den Schnee, bis man in diesem Winterdorf oder...
Genau.
War es wahrscheinlich ein Skigebiet. Einfach so von den Holzhäusern her oder wie auch immer. Und da fängt dann eigentlich das große Finale an, wenn man so, also, oder der Beginn des Finales, sagen wir mal so.
Ja.
Weil die Auseinandersetzung und diese Dorfszene, das dauert dann auch wieder so seine Zeit, bis man da durch ist, auch wieder, ich sage jetzt mal, Angstmomente, weil spätestens ab dem Moment weiß man, okay, der Game of Thrones-Effekt, kein Charakter, egal ob Hauptcharakter, Nebencharakter, ist sicher.
Ja,
und genau. Man weiß einfach nicht, okay, überleben sie es nicht, überlebt es nur einer, überlebt es nur sie. Und ja.
Und dann, ja genau, und ich fand das halt so spannend, weil du hast so viel Zeit dann eigentlich mit Joel verbracht, und auf einmal steuerst du dieses 14-jährige Mädchen, musst dich komplett umdenken ein bisschen, und sie hatten das so gut gemacht, dass du jetzt ein Kind gesteuert hast, wo sie hin konnte, was sie greifen konnte und so weiter. Es war dann wirklich spürbar, dass es nicht nur einfach das Charakter aussehen oder etwas geändert wurde, es war wirklich ein anderer Charakter. Das hat man echt wahrgenommen.
Das haben sie dann noch ganz gut in God of War 1 eigentlich übernommen, weil diese Kratos-Atreus-Wechsel waren eindeutig da. Also es ist, schwer, den Vergleich nicht zu bringen.
Ja, das stimmt. Siehst du nicht so, Basti, oder?
Ich hab's, glaube ich, in der God of War-Folge
auch schon gesagt. Angesprochen.
Dass mich das erste God of War oder das God of War 2018 stark an The Last of Us erinnert hat.
Ja.
Aber also, mir fallen jetzt selber gerade keine anderen wirklichen Spiele ein, die irgendwie so auch diese Dynamik zwischen den zwei Charaktere gehabt haben. Also, außer euch fällt das natürlich was ein.
Uncharted hat in einem der Teile ich glaube, Teil 3 hat den Wechsel, du bist zwar der gleiche Charakter, aber plötzlich bist du ein Kind. Das war, glaube ich, in Uncharted 3, oder? Wo wir die Szene hatten, wo Drake auf Sully trifft, quasi das erste Mal. Genau,
die Backstory, ja.
Aber wie gesagt, war im Grunde dieselbe Steuerung, der gleiche Charakter, nur du hast halt ihn als Kind gespielt. Ansonsten würde mir jetzt auf Anhieb auch nicht.
Ich hätte jetzt eine gesagt, Reihe einfallen. Resident Evil 4 noch am ehesten, weil es war ja das erste Resident Evil, wo du dann eine Begleitung
hattest. Oh mein Gott, Shelley Birkin, boah, hör auf. Die Präsidententochter, ich hab sie gehasst.
Genau. Man kennt's für ihn, help me, Leo.
Das ist der Grund, warum ich das Remake nicht spielen werde. Und nein, nicht weil sie ein Mädchen ist, weil eine Frau, sondern weil der Charakter genervt hat. Okay, die könnte ein braunhaariger Junge gewesen sein oder egal.
Kennt's für ihn hier, help me, Leo.
Und jedes Mal ist sie wieder in der Kacke gesessen.
Das wäre jetzt mir noch am ehesten eingefallen von einem Charakter-Duo-Spiel. Ja.
Also das war ja gar nicht Shelley Birkin, Blödsinn, wie hieß die Präsidententochter? Egal, ich finde noch im Laufe der Folge raus, aber die hat genervt, die Präsidententochter.
Wow. Ja, also, und wie du richtig sagtest, dann, das ist ein bisschen so die Ankündigung für das Finale, und für mich war, abgesehen jetzt von der Giraffenszene, das war, sag ich mal, der einprägsamste Moment, und der hängt bei mir auch als Poster im Keller. Der geilste Moment war für mich, wo du dann in diesen Tunnel kommst, wo alle möglichen Versionen der Infizierten sind, die du im ganzen Spiel getroffen hast, und du hast die Wahl, mehr oder weniger,
Knall ich die jetzt alle ab? Kämpfe ich mich durch oder schleiche ich mich durch? Also das war, und da waren so viele, das ist mir so einprägsam.
Also ich glaube, es ist uns eigentlich als Spieler ziemlich die Option gelassen worden, schleichen oder töten, wenn ich mich jetzt recht erinnere.
Genau.
Ich weiß auch, dass ich sehr oft den Schleichweg genutzt habe, weil einfach die Ressourcen, die man hat, einfach viel zu wenig waren. Das war ja auch so ein grandioser Einsatz von dem ganzen Sammel-Tutorial, das man hatte, mit Glasscherben, die man sammeln musste, Restfetzen, Molotow-Cocktails, dann auch, ich glaube, Aufwertungen der Waffen und so weiter, dass man stärkere Waffen haben konnte und dann eben die Gegner, in welcher Stufe sie jetzt auch immer waren, seien es die, ich glaube, Runner, Stalker, Clicker und Bloater, das waren die vier Typen, die es im Spiel gab. In der Serie hat man bis dato nur die Clicker gesehen und einen
Bloater
hat man schon gesehen, oder?
Ja, genau. Ich bin konfirmiert, man hat die Runner schon gesehen.
Ah ja, stimmt.
Also,
stimmt, Folge 2. Das waren
Runner, die Tests eine wirklich haben. Komische Szene mit der Tess und dem
einen. Stimmt. Stimmt, ganz genau. Siehst du, das habe ich jetzt fast. Ja, richtig. Dann die Stalker sind dann.
Kommen gleich erst im zweiten Teil, oder? Das sind.
Oder ich bilde mir ein, diese Einzelding. Obwohl, nein, ich glaube, das sind dann eher so in der Serie werden so, glaube ich, eher dargestellt, dass die an der Wand festkleben oder dann an der Wand schon abgekratzt sind. Das könnte sein, die ja dann lange Zeit an einem Ort verbringen. Und dann auch als Informanten für die Runner. Wenn ich mich jetzt nicht ganz täusche. Aber wie gesagt, ich glaube, die drei Hauptdinger sind eben die Runner, Clicker und Bloater, die wird man nie vergessen.
Ja.
Und man wird uns verzeihen, wenn wir jetzt nicht hundertprozentig genau wissen, wo im Spiel die Stalker das erste Mal auftauchen. Auf jeden Fall.
Man kommt dann eben endlich in das an den Ort, in dieses Spital. Und das war irgendwo das erste Mal dann das Gefühl, hey, ein Erfolgsmoment, wir haben es geschafft, die Reise geht zu Ende. Ich habe Ellie dorthin gebracht, wo ich sie hinbringen hätte sollen und jetzt werde ich die Epidemie heilen. Und wie du dann gesagt hast, ja, ich weiß gar nicht mehr, ob der Arzt das so direkt gesagt hat, was sie machen müssten. Das weiß ich jetzt nicht mehr.
Ich glaube, es war die Marlene, die ihm dann erzählt hat.
Genau. Der Arzt sagt es, glaube ich, gar nicht, weil sie nehmen sie dann auf und sagen, hey, wir werden auf dich aufpassen und komm her und so weiter. Und dann ist er ja dann, geht er raus und Marlene sagt ihm dann, was sie eben glaubt, was passieren wird. Und dann macht es eben Klick, Pun intended. Macht es dann eben Klick bei ihm, wo du dich dann, das war eigentlich so fast schon ein Doom-mäßiger du Amoklauf in diesem Spital, wo du dann durchgehst und jeden abknallst.
Bild ich mir das gerade ein oder wirst du sogar vor die Option gestellt, was du machst? Ob du jetzt alle tötest oder ob du es lässt?
Ich glaube nicht.
Nein,
das konntest du nicht.
Nein, also das stimmt teilweise. Du konntest auch hier noch schleichen. Habe ich auch gemacht. Ich habe nicht alle abgeknallt, sondern ich bin manchmal einfach durchgeschlichen. Aber du musstest bestimmte schon töten.
Okay. Also wie gesagt, 10 Jahre oder 9 Jahre mit Remastered. Also.
Dann kommst du in diesen OP-Saal, geht rein, der Arzt dreht sich noch zu ihm um, ich glaube, er sagt sogar noch irgendetwas.
Ja, man wird sogar angegriffen vom Arzt. Also er ist ja jetzt gar nicht so der kann auch austeilen, aber ja.
Und dann knallst du eine nach den anderen ab und nimmst sie und gehst. Und dann kommt ja der Moment, wo sie dann.
Das ist der Moment, Garage den ich meinte. Ich glaube.
Ja, da hast du genau. recht. Das stimmt, du hast recht.
Entweder lügst du sie an oder sie sagt es. Ich habe sie aber angelogen. Ich weiß daher nicht, was bei der anderen Option ist, ob er es trotzdem tut oder ob er sie sagt. Weil sonst würde es irgendwie bei Teil 2 keinen Sinn machen.
Kann man sich entscheiden? Ich erinnere mich, mir ist das irgendwie so in Erinnerung geblieben. Sie fahren ja und er erzählt dir dann quasi im Auto so: Ja, es war keine Ahnung. Ein Haufen anderer Kinder auch dort, oder?
Nein, es geht um die Marlene, weil er trifft noch auf die Marlene in der Garage.
Das war, dann war ich ganz woanders, mein Fehler.
Ja, genau. Nein, das ist noch davor eben. Er trifft ja noch auf die Marlene in der Garage, die ihn nochmal challenged, dass er das nicht tun soll, aber er tötet sie dann auch. Und dann fahren sie erst weg, genau.
Dann war ich ganz woanders. Das ist super.
Nein, kein Problem. Und dann passiert eben das, was du gesagt hast, wo sie dann aufwacht und er ihr sagt, ja, wir konnten die Welt nicht retten und oder sie konnten nichts machen und damit. Und das ist ja das Arge in dem Spiel, weil du siehst dann, wo es ihr gesagt hat, dann schwenkt die Kamera nur auf ihr Gesicht und du siehst so, sie denkt nach und man hat jetzt eine irgendwie so eine kurze Pause, wo man sich denkt, okay, entweder wird sie jetzt sagen, du lügst oder keine Ahnung und sie sagt dann nur, okay, und dann ist das Spiel aus. Und dann kommen
ja, und dann hast du quasi das Happy End unter Anführungszeichen. Ja.
Sie sagt nur okay und dann kommen ja. Die Credits. Und das war wie, also das war immer noch
ein kompletter Gutpunch, aber auf eine komplett andere Ebene. Also gleiche Ebene, gleiche Heftigkeit, aber genau das Gegenteil von dem, wie es begonnen hat.
Eben die Naivität eines Teenagers. Die dann hier dann am Schluss dir noch gegeben
wird. Ich sah das weniger als Naivität, sagen du, Basti.
Ich hab's mir so als, wie soll ich sagen, Schuldgefühle gefunden, weil irgendwie so die ganze Hoffnung liegt auf ihr und jetzt sagt er ihr, es funktioniert nicht. Und das war so wie dieses letzte Ding, das stimmt, was du gesagt hast.
Also, was ich damit meinte, ich meinte jetzt nicht im Sinne von, dass sie dumm war oder so, sondern...
Nein, das wollte ich gar nicht. Ich meine, dass sie sich
man vielleicht... Man merkt, irgendwie... als sie ins Spital geht, als er mit Ellie ins Spital geht, und das ist auch unglaublich. Ich meine, man muss dazu sagen, wir reden immer noch von einem Videospiel und nicht von einer Serie oder einem Film. Ja, man merkt, wie sie ins Spital geht und auf dem Bett liegt und er sich von ihr verabschiedet. Sie weiß, dass sie jetzt sterben wird. Er weiß es nicht. Sie weiß, dass ihr Ziel ist, hier zu liegen, zu sterben und die Menschheit zu retten.
Also ihr ist ziemlich klar, was passieren
wird. Klar, was passiert, ihm nicht. Und der Moment, wo es ihm klar wird, da ist eben dann der Amoklauf. Und der Moment, wo sie dann aufwacht und ihn hinterfragt eigentlich, warum bin ich jetzt hier oder was ist passiert? Und er sagt, hey, es hat nicht geklappt. Und sie denkt kurz nach und sagt dann, okay. Und mit einem Lächeln, dass sie dann am Ende des Tages doch froh ist zu leben. Ja. Und das ist eine Art, und Schuldgefühl, da stimme ich dir zu, Basti, das Schuldgefühl im Sinne von diesem Egoismus, diesem naiven Egoismus, jetzt leben zu dürfen und nicht sterben zu müssen, um die Welt zu retten.
Also rein objektiv betrachtet ist, ja, Joel wollte um jeden Preis im wahrsten Sinne Ellie retten, aber es war die egoistischste Aktion, die er liefern konnte. Er hat den Rest der Welt geopfert.
Und gleichzeitig war es die egoistischste und gleichzeitig die erste und einzig wirklich die emotionalste Entscheidung, die wir halt in dieser Spielreihe, also in dieser Spielreise.
Ja, es war so eine einzige Chance, das Unrecht gut zu machen. Er konnte seine Tochter nicht retten.
Genau.
Also muss er das jetzt mit Ellie machen.
Genau. Und
ich glaube, bei Ellie, ja, der war ganz, also ziemlich klar, was der Preis dafür ist, dass sie quasi die Retterin, der Savior of the World ist. Aber hat ihren Frieden damit gemacht. Und ich denke mir auch, dieses Lächeln am Schluss von ihr, bevor die Endcredit-Scene kommt, ist auch so ein bisschen, ich glaube, jetzt natürlich rein persönliche Interpretation und Meinung, so die Erleichterung dieser Last von den Schultern genommen zu werden.
Genau.
Ja. Ich kann jetzt trotzdem leben und brauche ein schlechtes Gewissen dafür zu haben.
Genau.
Und kann mein Leben leben.
Ja, und das ist eigentlich unglaublich, dass das jetzt eigentlich rein die Story war, die wir jetzt bis jetzt besprochen haben.
Das macht sie noch viel schlimmer, echt?
Ja, also wie gesagt, alle, die wissen, was kommt.
Ich meine, das macht diese letzte Konversation zwischen ihnen, macht das für mich jetzt viel schlimmer, weil ich habe das bis jetzt nie so philosophisch. Aber wenn es davon ausgeht, dass sie so erleichtert ist und dass das alles auf einer Lüge von ihm aufbaut,
Und was die Auswirkungen dieser Lüge sind, die werden wir dann im
Auspacken. Wobei, es ist jetzt nicht nur die Lüge, die Auswirkungen hat, das ist ja das Einzige, wo wir jetzt, glaube ich, Teil 2 nochmal kurz anteasern werden, ist dann einfach jetzt erwähnt, dass die Geschehnisse des letzten Drittels des Spiels
ja.
eigentlich eine riesen Auswirkung auf Teil 2 haben.
Die Basis für Teil 2.
Was passiert, wie passiert. Und ja, wie gesagt, die Lüge von Joel, auch wenn er es für sie getan hat, führt zu Problemen, nennen wir es mal so, zwischen den beiden.
Das ist nett ausgedrückt.
Ja, nicht? Und auch die Aktionen, die gebracht worden sind. Also es zeigt dann wieder dieses auf, jede Aktion hat Konsequenzen in dieser Welt. Also nicht nur in dieser Welt, überall. Aber es zeigt sich dann mal so aus. Hätte er sich anders entschieden, wäre vielleicht vieles ganz anders gekommen. Oder hätte er sich nicht belogen, wäre vielleicht auch alles nicht so ausgeartet in Teil 2. Weil wie gesagt, dem wollen wir so viel Zeit geben, wie er benötigt, weil ihr merkt schon, wir haben jetzt, lasst mich mal kurz auf die Uhr schauen, also wir haben jetzt schon mehr als eine Stunde eigentlich nur über die Story gesprochen und Philosophie.
Genau, das wollte ich eben auch gerade sagen, weil wir müssten eigentlich auch nochmal auf das Spiel eingehen.
Ja, also, ich meine, wir haben es recht schlau gemacht, also wir haben jetzt die Serie immer wieder schon einfließen lassen und Kenner von nur des Spiels und der Serie, seid uns nicht böse, aber wie gesagt, es ging gerade nicht anders. Also wir sind natürlich von Spiel in die Serie gesprungen und Serie wieder zurück, weil es einfach wirklich eine verdammt gute Umsetzung ist.
Ja,
und man muss
ja
halt auch den Serien machen und man muss so ehrlich sein. Wäre dieses Spiel nicht so gut geschrieben, wären die Charaktere nicht so ausgereift und diese Story so gut, wie sie ist, wäre die Serie auch nicht so gut. Ist einfach so. Dann hätten sie auch nicht eine Folge 3 mit dieser Geschichte von Bill und jetzt wollte ich sagen Bill und Ted, wie geht's mir?
Frank.
Ja, ich war nah dran. Bill und Frank so emotional erzählen können, weil es einfach den Aufbau dazu schon gab.
Genau.
Es ist einfach, wie gesagt, man darf The Last of Us nicht als Zombie-Apokalypse-Spiel sehen. Es ist halt wirklich, ja, so kitschiges klingen mag, da geht's um emotionale Beziehungen zwischen, ich kann jetzt nicht mal sagen zwischen Vater, Tochter, weil es sind so viele Personen, so viele, die emotional.
Ja. Und egal wie man es dreht und wendet, ich denke, jeder Spieler wird da mindestens einen Charakter finden, wenn nicht mehr, der irgendetwas macht oder erlebt, mit dem man sich reflektieren kann. Und das ist halt unglaublich an der Story. Und was du sagtest, ja, die Serie wäre nicht so gut ohne diese Spielvorlage. Gleichzeitig muss man erwähnen, sie ist noch mal besser aufgrund der Tatsache, dass der gleiche Typ, der das Spiel gemacht hat, auch in der Serie involviert ist. Ich denke, das macht einen sehr großen Unterschied im Vergleich zu vielen anderen Adaptionen, die das sicherlich hier noch eine Rolle spielt, dass Neil Druckmann auch wirklich hier selber mit an Bord ist.
Ich denke mal doch, das ist dann so wahrscheinlich so ein bisschen so diese Director's Cut-Möglichkeit.
Genau.
Einfach das, was er im Spiel vielleicht nicht so verwirklichen konnte, weil es einfach, du bist halt einfach gebremst oder eingeschränkt, wenn es um ein Spiel geht. Mhm. Und in Film oder TV oder Stream, nenn es jetzt wie du willst, komplett egal in welcher Form, oder einfach natürlich, bist du auch auf eine gewisse Art und Weise natürlich eingeschränkt.
Ja.
Aber trotzdem mehr Freiheit oder mehr Erzählmöglichkeiten hast. Bestes Beispiel, Folge 3.
Genau.
Die Möglichkeit, die Story von einem Nebencharakter, der glaube ich, sind es 20 Minuten, die der Frank da überhaupt vorkommt im Spiel? Keine Ahnung.
Keine Ahnung, unglaublich, ja.
Aber dann sowas daraus zu machen.
Also, aus einem Fünfzeiler im Spiel haben sie eine ganze Stunde von Folge
ein grandioses Drehbuch gemacht, ja.
Unglaublich, ja. Und wir könnten noch eine Stunde wahrscheinlich nur über die Story füllen, aber ich möchte halt schon gerne nochmal auch auf die Spielmechaniken eingehen. Wir haben es zwischendurch schon ein bisschen erwähnt, eben spielerisch sehr, sehr, sehr stark erinnernd an Uncharted. Dann hast du schon zwei, drei Punkte erwähnt, das Jäger- und Sammlerverhalten, das man sonst auch gewohnt ist, alle Spinde aufmachen, alle Laden durchsuchen, durchforsten. Und trotz der Tatsache, wo man sagt, okay, eigentlich ein lineares Spiel, wo man sich mehr auf die Story konzentriert und schlauchförmig sich durcharbeitet, hatte man noch immer wieder den guten Begleiter in Form einer Werkbank, wo man dann seine Waffen immer wieder upgraden konnte. Und da das handwerkliche Geschick von Joel noch reingeschmissen ins Spiel, dass er sich da hinstellt und seine Waffen pflegt, und das fand ich schon cool irgendwie.
War das nicht auch, man konnte irgendwie so Nagelbomben bauen?
Ja, und man konnte ja dann Anleitungen finden.
Ja, genau.
Die dann die Möglichkeit gaben, neue Waffen zu bauen. Und das war schon cool. Das war schon cool.
Also ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass ich bei dem Spiel gerade mal 12 oder 16 Stunden gebraucht habe. Ich habe da fix meine 20, 25 drin verbracht. Ja. Und das, obwohl es ein
Obwohl es linear war.
Obwohl es linear, ein Schlauchspiel, ganz böse gesagt, war. Aber.
Und das ist ja auch gerade, also, wie du sagtest, ja, Haters gibt es immer. Haben wir gleich festgestellt, ja. Und das ist ja jetzt das Interessante. Ich habe es letztens einen Artikel gelesen, wo ein Journalist gemeint hatte, das Schlimmste, was uns Spielern passieren konnte, ist, dass das Last of Us als Serie so erfolgreich ist. Was meint er damit? Er meint eben damit, dass Leute wie Neil Druckmann eigentlich ja Regisseure oder Drehbuchautoren sind, die eigentlich vielleicht ins Filmgeschäft gehören, und die haben einfach ein Spiel gemacht, was so story-driven ist, was dir eigentlich eben aufgrund dieser sogenannten Schlauchstrategie und Linearität ja keinen Freiraum wie ein RPG bietet. Und aufgrund des Erfolges könnte es jetzt andere Studios anstoßen und Publisher anstoßen, auch solche Spiele zu machen, die sich gleich als Spiel bereits als Vorlage für eine Serie oder eine Verfilmung anbieten. Das heißt, er hat so im Artikel ausgedrückt, er sieht die Gefahr, dass wir aus dem Open Worlds zurück zu Closed Worlds gehen. Und ich muss dir ehrlich sagen, ich sehe das eigentlich gar nicht als Gefahr.
Weil ich auch nicht.
Unsere vielleicht mittlerweile mehr Episoden-Follower, die uns zugehört haben, werden sich vielleicht schon erinnern, in einer der Raunzer-Episoden haben wir genau das.
Welche der Raunzer-Episoden meinst
welche
du?
Welche der Raunzer-Episoden meine ich jetzt? Ich meine, genau die Raunzer-Episode, wo wir uns über die verschiedensten Spielmechaniken beschwert haben, dass wir eigentlich schon mittlerweile total von diesen Open-World-Spielen überflutet sind, wo es einfach mal gut getan hat. Und darum auch einer der Gründe, warum ich Last of Us Part 2, egal was die für Kontroversitäten es ausgelöst hat, so genossen habe, weil es einfach nur spielbar war, ohne
es. Du musstest keine Türme raufklettern, um die Karte freizuschalten.
Oder irgendeine Entscheidung
treffen. Items finden und 20 davon.
Um das richtige Ende zu sehen, musst du nochmal 5 andere Items oder was auch immer finden. Nein, es gibt einen Anfang, es gibt eine Mitte und es gibt ein Ende, und das war's, und das war herrlich.
Ganz ehrlich, wenn weniger Open World bedeutet, ich krieg mehr wirklich gute Story-driven Games à la Last of Us 1, à la God of War 2018, Ragnarok, braucht nicht drüber reden, dass die Story genauso geil war. Bitte her damit.
Absolut.
Ich fand genauso die Tomb Raider Neuauflage auch storytechnisch grandios. Also das war eine typische Videospielgeschichte, sage ich einmal, auch so, wie es gelöst wurde. Ich fand auch die Verfilmung echt toll mit ihr. Ich
absolut.
Weiß nicht, warum die so gefloppt ist, leider. Und ja, also wie gesagt, Open World, ja, schön und gut. Und wie gesagt, um auf Sinans Büro Dings Arbeitsreise zu kommen oder Dings nach Hogwarts, ist ein grandioses Spiel, Hogwarts Legacy, braucht man nicht drüber reden.
Absolut.
Saugeiles Open-World-Spiel.
Es geht ja, es geht aber ja nicht darum. Das,
selbst da bin ich dann schon an einem Punkt, wo ich sage, so, es ist geil, was ich alles machen kann, aber ist schon etwas sehr viel, was ich machen kann.
Genau.
Ich bin jetzt nicht überfordert, aber Story, ja, die Story ist nett. Und ist jetzt wirklich kein Shaming oder kein Bashing auf das Spiel, ganz im Gegenteil, ich lieb's. Und jede Zeit, die ich momentan habe, verbringe ich mit dem Spiel endlich wieder. Also es ist wirklich genialst. Und so wie das Hino uns auch schon angeteasert hat, also sobald du den Besen hast, ist das Spiel noch einmal von einer 9,5 auf eine 10,5 gestiegen, mindestens. Aber ja, Open World, das hat schon so ein bisschen, für mich persönlich, einfach ein bisschen den Reiz verloren. Also
es ist schon ein bisschen ausgeschlaucht.
Mehr Story dafür. Kürzeres Game nehme ich, kein Thema. Dann, wenn es unbedingt mehr machen willst, dann macht's halt einen von der Story getrennten Mehrspielermodus, wenn es irgendwas reinbringen wollt, an Waffe oder irgendwas. Haben sie ja bei Last of Us auch gemacht, wenn ich mich ganz recht erinnere, gab es dann irgendwie einen kampagnenmöglichen Mehrspielermodus, wo du eben Fireflies gegen Hunters oder Dings gekämpft hast. Und das hat gereicht. Und die Story wurde mit DLCs noch weitergeführt. Und ich meine, über die Qualität davon kann man dann auch sprechen oder streiten. Weil ich glaube, der Left Behind, der bekannteste, wo du ein bisschen die Vorstory von der Ellie kennenlernst,
Also ich habe nur den gespielt. Ich wusste nicht, dass es noch andere gab.
Es gab dann noch einen. Der ist etwas untergegangen. Also den habe ich auch jetzt nicht wirklich am Radar gehabt. Der war, glaube ich, 2,5-3 Stunden rein storytechnisch lang. Natürlich hast du wieder länger spielen können.
Ja.
Ob es jetzt denn das Geld dann wert ist, okay. Das ist wieder eine ganz andere Diskussion.
Das ist eine ganz andere.
Das wird wieder eine Raunzer-Episode, das sehe ich schon kommen. aber ja. Wie gesagt, also her damit. Mehr Story-driven Games, ja. Gute Story, bitte, her damit.
Und Leute, die Zeit in einer Welt für immer verbringen wollen, wie Fortnite oder League of Legends oder whatever, hat alles seine Berechtigung.
Auf jeden Fall.
Habt euren Spaß, aber das ist momentan wirklich eine, unter Anführungszeichen, Nische, die gar nicht mehr bedient wird oder teilweise sogar zum Tod von gewissen Spielen führt, siehe Arkham Knights, wo man einfach gezwungenermaßen aufgrund des Trendes in diese Richtung geht und ein geniales Franchise gestört hat. Ja,
ich würde gerne was dagegen sagen, aber du hast leider recht.
Ja, also
obwohl gerade jemand, der, okay, das muss jetzt sein, es tut mir leid, Adnan, aber gerade jemand, der bei Sony arbeitet und darüber spricht, wie man Franchises zerstört, ich sage jetzt nur Spider-Verse und Co. Das ist schon mutig, aber auch das wird eine andere Folge werden.
Also ja, definitiv. Ich denke mir, und das ist, glaube ich, was Last of Us Part 2 gezeigt hat, indem es als eigentlich lineares Spiel diesen Erfolg hatte, dass es wirklich, dass uns das einfach fehlt. Seien es die Nathan Drakes, die Lara Crofts, all das, das ist wirklich das, was fehlt. Und natürlich, wir haben es in der God of War Folge versprochen, oder ihr werdet es hören, wenn je nachdem, welche Reihenfolge ihr es hört, dass God of War diesen Sprung geschafft hat, trotzdem ein gewisses RPG zu werden, aber in einem Maße, sag ich, was erträglich ist, sag ich jetzt mal so. Ja.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, wir waren wirklich von der Tiefe der Geschichte von God of War überrascht. Ja. Ich nenne es jetzt mal die griechischen Jahre, für uns auf Lager hatte, das wir erst bei der Recherche gemerkt haben. Also eigentlich war das immer schon da, ich glaube, dieser Hack-and-Slay-Anteil bei den Spielen und die Brutalität hat es dann einfach etwas überdeckt. Und gerade bei dem 2018er dann war da einfach der Fokus auf der Story. Und ja, war dann ein grandioses Spiel. Und um wieder zurückzukommen und den Bogen zu kriegen zu Last of Us, ich fand dann, also Teil 2 ist dann schon fast schon ein bisschen too much Story. Mir ist klar, was damit versucht wurde, zu erzählen und zu erklären. Mehr das dazu dann in Folge, genau. Also in Folge 2 oder in der Folge zu The Last of Us 2. Weil, so gut auch gemeint ist, man kann es dann noch übertreiben.
Sie haben sich dann ein bisschen zu ernst genommen, ja.
Das war dann wieder das Thema, ich glaube, Truckman. Er wollte seine Story erzählen. Und das Problem ist, es ist halt trotzdem nur unter Anführungszeichen ein Videospiel.
Genau.
Und er war eingeschränkt. Wenn du das Ganze in einer Serie mit, keine Ahnung, 10 Folgen, mit einer Folge 1,5 Stunden machst, kannst du die Story grandios erzählen, so wie er das wollte. Im Videospiel, naja, da hat er halt ein bisschen ins Vanissennest gestochen. Aber wie gesagt, dazu mehr dann in Episode 2, nennen wir es wie auch immer. Gibt's noch irgendwas, was ihr unbedingt loswerden wollt zu The Last of Us? Außer auf jeden Fall Spielempfehlung und Serienempfehlung für alle, die es noch nicht kennen.
Ich denke, Basti, du.
Du redest noch weiter.
Nein, geht
schon.
Nicht immer.
Ich. Wollen wir jetzt irgendwie wirklich zum Abschluss kommen? Ich habe euch was mitgebracht.
Oh ja, jetzt kommt der Streber raus.
an alle Zuhörer, ich halte in meiner Hand meine vorwissenschaftliche Arbeit aus der Schule und Thema meiner Arbeit war The Last of Us. Und zwar, was ich finde, was auch einer der größten Punkte für das Spiel war, die gerade am Anfang beim Marketing und generell ziemlich viel Aufmerksamkeit erregt haben, war ja, dass die Infektion keine mehr oder weniger 0815-Zombie-Infektion war, sondern dass es wirklich basierend auf Pilz in dem Fall war, den es in echt oder den es in der echten Welt auch gegeben hat. War zumindest eine Sache, die mich ganz extrem fasziniert hat am Anfang. Und deswegen habe ich dann meine VW1-Biologie auch über diesen Pilz geschrieben.
Okay.
Und das war... Ja, also auf jeden Fall echt, zumindest, ich weiß nicht, wie ihr das mitkriegt habt zum Anfang. Oder generell über das Spiel, aber das war einer der Punkte, die für mich am allermeisten ausgestochen sind.
Also ich musste ganz ehrlich sagen, ich fand es von Anfang an sowas von ekelhaft. Allein, allein dieses Video oder dieses kurze, ich glaube, es war in einem Trailer, also sie haben es als ersten Trailer verpackt, eben dieses Video, aus einer, das war sogar aus einer Naturdoku, wo du eine Ameise siehst, in der oder durch die dieser Pilz wächst und die dann ganz abstruse Bewegungen macht, aber nicht von sich aus, sondern eben durch den Pilz.
Ja, die Fotos.
Für die Zuhörer, Basti hält gerade die Fotos von seiner Arbeit. Es ist so widerlich. Und
das kann man so sagen, ja. Das ist ja, wirklich
überhaupt widerlich. Kein schöner Anblick. Pilze, Sporen, es ist, ich bin jetzt kein
Was war die Erkenntnis dann aus deiner wissenschaftlichen Arbeit zu diesem Pilz?
Was widerlich ist. Und die grundsätzliche Idee von meiner Arbeit war, dass ich mir quasi anschaue, wie der Pilz im Spiel funktioniert und dann anschaue, ob das vielleicht im echten Leben möglich wäre.
Okay.
Absolut wahnsinnig, das Thema.
Die Frage muss jetzt kommen, Basti, das ist hoffentlich klar. Was war denn die Note dafür?
Ich habe einen Zweier gekriegt. Aber nicht, weil meine Arbeit schlecht war, sondern wegen meiner Arbeitshaltung. Ich habe meiner Professorin damals hoch und heilig versprochen, ja, ich schicke jede Woche so ein, zwei Seiten und wir können das drüber gehen. Effektiv habe ich sie am Abend vor der Abgabe das erste Mal gezeigt.
Das kommt mir gerade sehr bekannt
vor. Und das war dann der Moment, wo sie zu mir gesagt hat, an Einser kriegst du auf das sicher nicht, egal wie gut das ist.
Oh, okay.
Ah ja, da hast du ein Ego beleidigt.
Aber das ist ein guter Punkt, den du noch da bringst mit dem Pilz im Spiel, weil im Spiel wird ja die Krankheit durch die Luft übertragen, wo ja dann immer diese...
Also durch Sporen, ne? Das haben sie ja in der Sporen Serie absichtlich abgeändert.
Genau, weil die müssten ja dann die ganze Zeit in Gasmasken rumlaufen. Ja. Das wäre ein bisschen traurig gewesen.
Ich finde, dass sie es in der Serie aber wirklich gut gemacht haben.
Aber genau,
die Infektion verbreitet.
Sie haben den gleichen Ansatz der Realität gewählt, wo sie ja dann eigentlich diese globale Erwärmung mit ins Spiel geworfen haben, wo dieser Wissenschaftler zu Beginn ja sagt, doch was wäre, wenn die Welt sich weiter erwärmen würde? Was würde dann passieren mit diesem Pilz oder mit dieser Krankheit, was dann passieren könnte? Und das ist ja das, was sie dann auch, worauf sie dann eingehen, dass die Menschheit selber daran schuld ist, durch das, wie wir gelebt haben und wie wir die Welt eigentlich misshandelt haben, dass es dann zu dieser Epidemie und diesem Ausbruch kommt. Und war eigentlich auch total cool dann, gesagt in der Serie, wie sie das dann in Jakarta zeigen, wie es dann zu diesem Ausbruch kommt, was man ja dann sonst noch eigentlich nebenbei wahrnimmt. Und ich finde, dass wenn man das Spiel gespielt hat und dann die Serie sieht, hat es genauso einen Mehrwert, als würde man nur die Serie sehen, weil sie in die Serie trotzdem Sachen gepackt haben, die dir einen Mehrwert und Background und besseres Verständnis für das Spiel bringen. Es ist nicht einfach nur dazu erfunden, Spider-Man schießt seine Netze durch seine Finger.
Wie, das kommt aus dir raus?
Ja. Ja. Sondern es war wirklich ein Mehrwert und das finde ich halt wirklich cool mit der Serie.
Also ich habe auch Freunden von uns von der Serie erzählt, die keine Zocker sind und oder. Kaum. Nein, die keine Zocker sind, das war schon die richtige Betitelung. Wie ich gesagt habe, schaut euch das an und lieben die Serie. Grandios, was das gemacht worden ist. Und das passiert auf einem Videospiel. Ja, das passiert auf einem Videospiel. Also, es kann auch mal wirklich gut funktionieren.
Ja, ja.
Und ja, also ich glaube, es kam in den letzten eineinhalb Stunden doch ziemlich rüber, also dieses Spiel hat uns alle ziemlich getroffen auf einer emotionalen Ebene. Jeder auf seine eigene Art und Weise. Basti hat vielleicht so einen Abschluss gemacht durch das Spiel oder für
Im Telefon, ja.
Und jetzt kann man das Spiel auch als Remaster auf der PS5 spielen, ne?
Genau, da wie gesagt, ich bin jetzt mal froh, dass ich zu dem Zocken komme, was ich gerade habe. Irgendwann steht auch das Remastered an.
Ja, also für die Leute, die es noch nicht gespielt haben und nicht
holt, die 10 Jahre alte Version. Für alle Leute, die es noch nicht gespielt haben und eine PS5 bekommen haben und eine haben, dann holt euch die Remastered-Version. Es ist sie wert. Das kann ich auf jeden Fall sagen. Ich habe die Vergleiche doch sehr intensiv auch beobachtet.
Ja.
Und ist natürlich es ist auf einer ganz anderen Ebene ein grandioses Erlebnis, das man nicht verpassen sollte, wenn man schon 2013 nicht die Möglichkeit hatte, The Last of Us als Videospiel zu erleben. Also ich glaube, es ist eine ganz klare Spiel- und Sehempfehlung unsererseits.
Absolut.
Definitiv.
Passt. Also ich glaube, wir haben den Abschluss für The Last of Us Part 1, wie es ja mittlerweile heißt, gefunden. Ganz klar, wir sind, würde ich mich als Fan bezeichnen, jein begeistert von der IP und von dem, was daraus gemacht wurde, hundertprozentig. Also unterschreibe ich so.
Ja.
Ich kann mich schlecht als nicht als Fan bezeichnen.
Du hast deine Arbeit in der Hand, du hast im wahrsten Sinne den Fan sein schriftlich in der Hand.
Ja.
Also von dem her, Nerd. Von dem her, ja, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Wie gesagt, es wird auf jeden Fall eine Fortsetzung hierzu geben. Ja, jetzt klinge ich schon fast wie ein Spieleentwickler. wenn ihr mehr Infos haben wollt zu Last of Us, zu Hogwarts Legacy, God of War oder nennt mir welche Reihe auch immer, dann schaut bei uns vorbei auf dailygame.at. Dort unterhalten wir euch zumindest in der schriftlichen Version. Manchmal kurz, manchmal in längeren Artikeln, manchmal frech, manchmal weniger frech. Wenn sagt, ne, lesen ist jetzt nicht so meins, ich höre den Jungs eher beim Sudern zu in ihrem Podcast, dann sind wir zu finden auf eigentlich mittlerweile jeglicher Podcast-App, die es gibt. Also Spotify, Podcast, Addict. Jetzt haben wir es auch geschafft, bei Apple Podcast zu landen. Es war ein Kampf, aber wir haben ihn gewonnen und sind auch dort zu finden. Und ja, wenn euch gefällt, was wir tun, dann sagt uns das, hinterlasst uns kurze Kommentare, Bewertungen, natürlich immer nur 5-Sterne-Bewertungen, alles andere wäre jetzt nicht fair. vielleicht eine 4-Sterne-Bewertung, der Basti hat ja auch nur eine 2 auf seine Arbeit, aber man muss jetzt da jetzt kein Salz in die Wunde streuen.
Autsch.
Ihr müsst euch auch nicht jede Woche bei uns melden, aber folgt uns gerne
auf Social Media. Ich muss aber fairerweise sagen, ich bin regelmäßiger hier, als ich für diese Arbeit gearbeitet habe. Also,
find etwas, das dir Spaß macht und du arbeitest nicht einen Tag in deinem Leben.
Das ist schön gesagt.
Ja, gell. Also ich glaube, bessere Abschlussworte finden wir nicht. In diesem Sinn sagen der Michi, der Adnan und der Basti. Tschüss.
Ja. Ade.